Herzlich willkommen, Sie hören 1820, unser abendliches Live-Journal im Kontrafunk an diesem Dienstag, den 5. Mai. Heute geht es um eine Frage, die so alt ist wie die Politik selbst und gerade wieder brandaktuell. Wird ein Staat stärker oder ein Land besser, wenn es seinen Bürgern noch mehr Geld abnimmt? Während in Deutschland gerne an der Steuerschraube gedreht wird, setzt man anderswo auf das Gegenteil. Nicht nur in Argentinien bei Milei, sondern auch in den vom gescholtenen US-Präsidenten geführten USA. Was steckt dahinter und was bringt es wirklich? Und war der Wirtschaftskurs von Trump bisher erfolgreich? Darüber spreche ich gleich mit dem Finanz- und Wirtschaftsexperten Dr. Markus Krall. Außerdem, ein modernes Kraftwerk wird abgebaut, obwohl Energie teuer ist, Kapazitäten fehlen. Und das klingt doch paradox. Es ist aber Realität. Ich diskutiere das mit dem Energieexperten Manfred Haferburg. Dann werfen wir einen Blick auf das Kinderprogramm im Fernsehen. Was früher unbeschwerte Unterhaltung war, steht heute immer öfter im Verdacht, mehr zu transportieren als nur Geschichten. Der Kinderkanal von ARD und ZDF hat allerdings dann doch etwas mit einer berühmten Kindersendung gemeinsam. Wie bei Pippi Langstrumpf macht man sich dort nämlich die Welt, wie sie einem selbst gefällt. Dass das aber gerade bei aktuellen sozialen Themen und auch politischen Inhalten passiert, ist dann auch kein Spaß mehr. Gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Schmieder gehen wir die Verfehlungen des KiKa durch. Und schließlich, wenn Journalisten ausgesperrt werden, was bedeutet das für Meinungsvielfalt und Öffentlichkeit? Darüber hören Sie einen Kommentar von Thomas Hartung. Ich bin Gernot Danowski und ich freue mich, dass Sie an diesem Abend dabei sind. Zuckersteuer, Tabaksteuer rauf. In Deutschland scheint der Reflex oft klar zu sein. Mehr Abgaben, mehr Staat, mehr Regulierung ist ja klar. Dieses ganze Sozialstaatskarussell muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und keiner stellt die grundsätzliche Herangehensweise in Frage. In den USA setzt Donald Trump dagegen auf weniger Steuern, weniger Bürokratie, mehr Energie und mehr Jobs. Seine Botschaft an die Wähler lautet: Entlastung schafft Wachstum, nicht Belastung. Die spannende Frage ist, was davon echte Wirtschaftspolitik ist, was politische Inszenierung bleibt und was Deutschland daraus lernen könnte. Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, für den Steuern wahrscheinlich ohnehin Raub sind und der Staat ein geldgieriger Wegelagerer ist, Finanz- und Wirtschaftsexperte Dr. Markus Krall. Schönen guten Abend, hallo.
Schönen guten Abend, Sie haben mich treffend beschrieben.
Herr Krall, Donald Trump hat bei seiner Rede am Wochenende in Florida den Erfolg seiner Wirtschaftspolitik gelobt, dass er sich selber lobt, das ist nichts Ungewöhnliches. Er hat von den größten Steuererleichterungen aller Zeiten für US-Bürger gesprochen. Stimmt das denn? Was steckt dahinter?
Also, ob es die größten aller Zeiten sind, das ist schwer einzuschätzen. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon öfters mal große Initiativen. Man erinnere sich an Präsident Ronald Reagan, der auch mit einer Steuersenkung, mit einer massiven Steuersenkung damals übrigens großen Erfolg hatte und der die Steuern gesenkt hat in dem Wissen, dass dadurch die Wirtschaft anspringt und am Ende mehr Steuern fließen werden, weil die Wirtschaft stärker ist. Und dann hat man lieber 20% von 100 als 50% von nichts. Und das ist so das Prinzip, das immer wieder zur Anwendung kommt. Und Donald Trump folgt dem im Prinzip. Er sagt, wenn ich die Steuern senke, dann springt die Wirtschaft an und dann finanziert sich am Ende die Steuersenkung von alleine.
Was hat Donald Trump denn steuerpolitisch und wirtschaftspolitisch konkret angekündigt und was hat er dann auch umgesetzt?
Ja gut, er hat eine ganze Reihe von Steuersenkungen, Steuererleichterungen, Steuervereinfachungen und auch Steuerstreichungen, also von einzelnen Steuern angekündigt und umgesetzt. Und vor allen Dingen ist er hergegangen und hat Einkommens- und Gewinnsteuern angegangen. Und das ist auch relativ logisch, und zwar einfach aus dem Grunde, weil dadurch werden Anreize gesetzt. Es werden Anreize gesetzt, mehr zu arbeiten, es werden Anreize gesetzt, mehr zu investieren. Und es werden vor allen Dingen Anreize gesetzt, Kapital ins Land zu bringen. Wenn es sich nämlich in einem Land mit niedrigeren Steuern verzinst, dann ist es für die Kapitalanleger günstiger, als wenn es sich in einem Land mit hohen Steuern verzinst, wo dann auch bei hohen internen Zinssätzen für die Investition das meiste wieder weggeht. Das heißt, er hat das Land dadurch konkurrenzfähiger gemacht, ist ja eigentlich auch relativ leicht einzusehen. Und diese Orientierung an Anreizen, die dieser Politik zugrunde liegt, die grenzt sich eben ab von einer anderen Idee, nämlich der Idee, dass die Ökonomie nicht die Wissenschaft der Anreize ist, sondern die Wissenschaft der Töpfe, die es zu füllen und dann zu verteilen gilt. Und das ist eben die Philosophie, der man im Moment jedenfalls in Deutschland und im größten Teil der EU folgt.
Ein großer Topf, der auf jeden Fall immer so heilig schimmert, das ist der Topf der Rente. Und bei dem Thema, da kommt er ja auch mit einem sehr interessanten Vorschlag um die Ecke, nämlich er sagt, die Besteuerung der Rente wird gestrichen. Was steckt denn hinter dieser Idee und wie realistisch ist das in der Praxis, in den USA, aber vielleicht auch bei uns?
Naja, im Grunde genommen ist die Rente ein Einkommen wie jedes andere auch. Also im Sinne der Gleichbehandlung müsste man sie besteuern. Also man muss sie entweder besteuern bei der Entstehung, wenn man einzahlt. Das heißt, dann müsste man sagen, die Rente wird angespart aus schon versteuertem Einkommen oder wenn man sie auszahlt. Also steuersystematisch ist die Frage, ob die Rente besteuert werden soll oder nicht, leicht zu beantworten. Anreiztechnisch und ökonomisch allerdings nicht. Und zwar einfach deswegen, weil unsere Steuersystematik, die beruht ja auf der Grundidee, dass die Besteuerung überhaupt erstmal per se gerecht sei, was ich in Frage stelle und was mittlerweile immer mehr Leute in Frage stellen. Und zwar deswegen, weil die Steuerlast, die das Land den Menschen aufbürdet und dies ihnen durch die Rentenbesteuerung bis ins hohe Alter, eigentlich bis zum Tod und darüber hinaus aufbürdet, wenn man die Erbschaftssteuer auch noch mit bedenkt, liegt die Idee zugrunde, dass der Staat das Recht hat, immer dicker, fetter und größer zu werden und dadurch quasi sich einen Teil des ökonomischen Arbeitserfolgs der Bürger anzueignen. Und dann stellt sich ja die Frage, wem gehört eigentlich der Mensch? Denn wenn ich, sagen wir, einen gewissen Teil meines Einkommens, das ich erwirtschafte, an den Staat abgeben muss, dann gehört letzten Endes dem Staat ein Teil meiner Arbeitsleistung. Und der Libertäre, der ich bin, der stellt dann die Frage, ab wann bin ich eigentlich Sklave? Bin ich ab 10% meiner Arbeitsleistung 10% Sklave oder bin ich Sklave, wenn ich die Mehrheit meiner Arbeitsleistung an den Staat abgeben muss? So wie in Deutschland. Also in Deutschland, wenn man mal alles zusammenrechnet, dann liegt man ja mittlerweile bei einer Staatsquote, die geht über 60%. Das heißt also, 2/3 der Arbeitsleistung der Menschen nimmt der Staat für sich in Anspruch. Und die Frage, die ist schon berechtigt. Also meiner Meinung nach macht Trump genau das Richtige und auch letzten Endes steuersystematisch das Richtige, indem er sagt, wir können nicht Einkommen bis ins hohe Alter besteuern. Die Menschen müssen ja schließlich davon leben und sie haben im hohen Alter nicht mehr die Möglichkeit, sich durch zusätzliche Arbeit ihre Rente aufzubessern, weil dafür einfach die körperlichen, gesundheitlichen Voraussetzungen ab einem bestimmten Zeitpunkt fehlen.
Ein besonderes Thema in den USA, das, glaube ich, noch viel wichtiger ist als bei uns, ist das Thema Trinkgeld und Überstunden. Auch da soll steuerlich entlastet werden. Welche Wirkung kann denn so ein Schritt auf Arbeit, Konsum und Beschäftigung entfalten?
Ja gut, steuersystematisch ist ja falsch, weil Einkommen sollte eigentlich immer gleich behandelt werden, egal ob es in der regulären Arbeitszeit, in den Überstunden oder bei einem Unternehmer in der 80-Stunden-Woche erwirtschaftet. Wenn ich da bestimmte Formen von Arbeit anders behandle als andere, dann begehe ich eigentlich eine Ungerechtigkeit. Die grundsätzliche Frage sollte vielmehr sein, ab wann ist denn Steuer überhaupt zu rechtfertigen und in welchem Umfang? Und letzten Endes ist dieses, wir nehmen jetzt aus den Überstunden die Besteuerung raus, der Versuch, einen Anreiz zu setzen, jetzt etwas mehr zu arbeiten und dann die Zusatzarbeit quasi leichter zu besteuern, was im Grunde genommen eine Abflachung der Progression bedeutet für zumindest einen Teil der Arbeitnehmer. Aber die bessere Lösung wäre natürlich ganz grundsätzlich zu sagen, die Progression ist eigentlich falsch Und zwar, weil sie zwar die Idee hat, nach Leistungsgerechtigkeit zu besteuern, aber sie setzt natürlich die falschen Anreize, denn Leistungsgerechtigkeit heißt, umso mehr einer leisten kann, umso höher muss er Steuern bezahlen. Und umso mehr einer überhaupt leistet und damit zur Wirtschaft beiträgt, umso mehr muss er bezahlen. Das heißt also, die Steuerprogression, die nimmt in jedem Fall Leistungsanreize weg und setzt Anreize für weniger Arbeit, weniger Produktivität, weniger Ideenreichtum, weniger Unternehmertum. Und insofern ist sie schädlich für das Gemeinwesen.
Diese steuerlichen Entlastungen, von denen Trump spricht und derer er sich rühmt, das sind natürlich jetzt erstmal amerikanische Themen, aber dennoch, wir sprechen jetzt auch noch über ein Thema, das uns auch aus Interesse natürlich betrifft. Trump hat mit seinem Slogan Drill Baby Drill die heimische Energieindustrie gefördert. Die USA produzieren mehr Öl als Russland und Saudi-Arabien zusammen und profitieren auch von der Schließung der Straße von Hormuz. Da die Supertanker jetzt Texas und Louisiana ansteuern, könnte Europa auch energieunabhängig werden, wenn man sich Mühe gibt und die richtigen Schlüsse zieht.
Also Europa könnte ganz leicht weitgehend vom Golf unabhängig werden. Aktuell bezieht Europa knapp unter 13% seines Öls und seines Öls aus dem Golf. Da kommt noch das Gas dazu. Während die Vereinigten Staaten nur 3%, also zumindest vor dem Golfkrieg, 3% ihres Öls aus dem Golf bezogen haben. China auch 13%, Indien 40%, Japan 60%. Da sieht man die Unterschiede in den Abhängigkeiten. Und natürlich ist es so, dass die Schließung der Straße von Hormuz sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften hat. Insofern hat Trump eigentlich sogar einen Anreiz zu sagen, also meinetwegen kann die eine Weile geschlossen bleiben, dann kommen die Europäer wenigstens mal zu Sinnen, was ihre dümmste Energiepolitik der Welt angeht, die sie seit 10 Jahren betreiben. Und außerdem bedeutet es natürlich auch, dass der Druck auf Europa wächst, mit Russland sich zu einigen. Das heißt also, das hat auch geopolitische Aspekte. Und energiepolitisch, wirtschaftspolitisch ist es natürlich auch so, dass umso größer die Kostendifferenz bei der Energie zwischen Europa und Amerika ist, desto mehr Industrie wird aus Europa abwandern und in die Vereinigten Staaten einwandern. Und das ist ein kleines Wirtschaftswunder, was alleine durch diese Abwanderung ausgelöst wird. Also die Deindustrialisierung Deutschlands ist die Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten von Amerika in weiten Teilen.
Ein möglicher Baustein dafür könnte sein, und das wollen wir noch ganz kurz anreißen, minimäßig, und ich bitte um eine kurze Antwort, während man nämlich in den EU-Kommissionen einrichtet, um den Bürokratieabbau zu studieren, hat Trump seinen Angaben zufolge fast 200 Milliarden Dollar abgebaut an Bürokratiekosten. Was läuft denn in Brüssel falsch, was die Amerikaner besser machen?
Das ist eine Frage der Attitüde. Die Brüsseler denken, dass sie mit mehr Bürokratie und mehr Regelungswut die Dinge besser machen. Und die Amerikaner wissen, schon immer ist dieser Unterschied da, aber jetzt im Moment ist er besonders frappierend. Die Amerikaner wissen, dass der Staat mit Bürokratie keine Probleme löst, sondern neue schafft. Und dass die Probleme, die wir haben, nicht vom Staat gelöst werden, sondern vom Bürger und den Unternehmen. Und dass die Bürokratie dabei nur im Weg steht. Und jetzt haben wir mit Argentinien, mit Chile und mit den Vereinigten Staaten nun mal schon 3 Beispiele, wo demonstriert wird, dass das auch so ist.
Sagt der Finanz- und Wirtschaftsexperte Dr. Markus Krall. Danke für diese Einschätzung. Ihnen einen schönen Abend.
Ich danke Ihnen auch und Ihnen und Ihren Zuschauern auch einen schönen Abend.
Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal an diesem Dienstag. Ein fast neues Gaskraftwerk wird zerlegt und soll ins Ausland verschenkt werden. Und gleichzeitig steigen die Energiepreise. Und Deutschland diskutiert über neue Kraftwerksbauten. Was wie ein Widerspruch klingt, ist Realität und wirft Fragen auf über politische Entscheidungen, wirtschaftliche Vernunft und den Umgang mit kritischer Infrastruktur. Genau darüber spreche ich jetzt mit dem Energieexperten und Publizisten Manfred Haferburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Danowski.
Herr Haferburg, wir sprechen über ein Gaskraftwerk in Lubmin. Was genau passiert dort gerade?
Also in Lubmin wurde im Jahr 2013 ein Gaskraftwerk in Betrieb genommen, was den Zweck hatte, das Gas, was aus der Nord Stream 1 Leitung kam und zwei, die dann noch nicht in Betrieb war, aufzuheizen, um es vorzubereiten, parameterseitig auf die Einspeisung ins deutsche Energienetz, also Gasnetz. Und dieses Kraftwerk ging also 2013 in Betrieb und seit diese Leitung abgeschaltet ist, ist dieses Kraftwerk auch außer Betrieb. Ja, und jetzt soll das Kraftwerk verschenkt werden.
Das Kraftwerk ist ja noch gar nicht besonders alt. Warum steht das überhaupt still?
Also das Kraftwerk hatte den Zweck der Aufbereitung der Gasparameter für die Nord Stream Leitung. Dafür ist es gebaut worden. Es ist ein Kraft-Wärme-Kopplungs-Gaskraftwerk, das heißt, es hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und die Wärmeabnahme dieses Kraftwerks diente dazu, das Gas aufzuwärmen. Das wird kürzlicher ab, wenn es transportiert wird durch die See und muss hin und wieder Druck erhöht werden und auch wieder aufgewärmt werden, damit es die Parameter hat für das Netz. Und da nun kein Gas mehr ankam, hatte das Kraftwerk auch kein Gas mehr direkt aus dieser Leitung. Und wenn es aus dem deutschen Netz Gas beziehen würde, sagt der Betreiber, dann läuft das Kraftwerk nicht mehr wirtschaftlich, weil das Gas zu teuer ist und das Kraftwerk dann kein Geld mehr verdient, weil es auch keinen Abnehmer finden kann für seine Wärme.
Das ist natürlich nachvollziehbar. Irgendwo. Wenn ich es richtig verstehe, wird das auch gar nicht verkauft, sondern abgegeben. Wer gibt hier wem was und unter welchen Bedingungen?
Na, lassen Sie mich erstmal noch auf den ersten Fakt, den Sie so gut verstanden haben. Ich verstehe das nämlich nicht so gut. Also so ein Kraftwerk, so ein KWK-Block oder GUD-Block, wie auch immer Sie das nennen wollen, hat einen Wirkungsgrad, einen sehr hohen Wirkungsgrad. Dazu muss er aber Dampf und Elektrizität erzeugen. Denn nur dann ist der hohe Wirkungsgrad. Wenn Sie jetzt keinen Dampf loswerden, kann der ja immer noch Strom machen. Und deswegen wäre der natürlich durchaus einsetzbar. Er hat allerdings nur 84 Megawatt, ist also ein kleiner Block. Aber er könnte natürlich durchaus das Netz mit Strom versorgen. Allerdings ist dem Betreiber, und jetzt wird's noch lustiger, das Gas zu teuer. Und wissen Sie, wer der Betreiber ist? Das ist eine Gesellschaft namens, was weiß ich, Sidi oder so ähnlich. Und das Kraftwerk gehört dem Staat. Seit der Verstaatlichung des Gazprom-Eigentums gehört dieses Kraftwerk dem Staat. Das heißt, der Staat braucht es nicht. Und das ist, finde ich, schon lustig.
Okay, der Staat braucht es nicht. Aber wer könnte es denn gebrauchen?
Ich weiß nicht, wer es beschlossen hat. Ich glaube nicht, dass es der Betreiber selber beschließen kann. Der Betreiber ist ja nicht der Eigentümer. Jedenfalls hat man beschlossen, das Kraftwerk an die Ukraine zu verschenken, um die dortige Infrastruktur zu stärken. Die einzige Bedingung ist Selbstabholung dieses Kraftwerks, was in Greifswald-Lubmin auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Greifswald steht.
Also wie bei eBay Kleinanzeigen so ein bisschen, ne? Bitte Selbstabholung, bringen Sie bitte Ihren Möbelwagen mit, so nach dem Motto, ne?
Ja. Ja, so ein Kraftwerk passt ja nicht auf den Möbelwagen. Das wird ja immer lustiger. Das Kraftwerk steht da auf einem, 2.000-3.000 Quadratmeter großen Gelände. Es ist also eine große Anlage und die müsste demontiert werden und dann über den Lubminer Hafen könnte man sie verschiffen, abtransportieren. Über die Straße ist das wahrscheinlich zu teuer, aber per Schiff geht das. Und nun sorgen sich alle möglichen Leute, was da wohl sein könnte. Der Bürgermeister beispielsweise sorgt sich, dass die Verschenkung eines Gaskraftwerks aus Deutschland an die Ukraine irgendwie von den Falschen benutzt werden könnte. Und außerdem, dass es Proteste der Bevölkerung geben könnte. Und warum könnte es denn die Proteste geben? Das Kraftwerk steht ja nicht, weil es kaputt gegangen ist, sondern weil es kein Gas mehr hat. Und da müssen wir mal gucken, warum es kein Gas mehr hat. Das Gas kommt ja woher? Aus der Nord Stream Leitung. Und was nehmen die deutschen Behörden an? Die deutschen Behörden nehmen an, dass die Nord Stream Leitung von der Ukraine gesprengt wurde, von Ukrainern. Und jetzt sollen die Ukrainer dieses Kraftwerk dafür, was nicht mehr benutzbar ist, geschenkt kriegen. Der Alexander Wallasch hat einen wunderbaren Vergleich dafür gefunden. Die Vergewaltigte kann nicht mehr verheiratet werden, deswegen wird sie dem Vergewaltiger ins Bett gelegt.
So ungefähr. Wie komplex ist das eigentlich, so eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auseinanderzunehmen und anderswo wieder aufzubauen, geschweige denn erstmal überhaupt abzutransportieren und selbst abzuholen?
Na, es ist komplex, es ist eine große Anlage. Also Sie können ja auch nicht alles wiederverwenden. Sicher werden Rohrleitungen müssen verschrottet werden und müssen dann vor Ort neu gebaut werden. Was Sie machen können, ist, Sie können die Turbine demontieren. Das ist ein großes Teil und wird wahrscheinlich ein ganzes Schiff voll sein mit der Turbine. Sie können die Wärmetauscher und ein paar andere Sachen, Hilfsanlagen, Pumpen, Armaturen, das können Sie alles demontieren und mitnehmen. Und ja, es ist ein Vorgang, der, schätze ich, nimmt ein halbes Jahr in Anspruch.
Ganz schön. Ist das wirtschaftlich überhaupt sinnvoll oder übersteigen die Kosten am Ende auch die Nutzen?
Wahrscheinlich ist es wirtschaftlich darstellbar, weil ja die Anlage erst 10 Jahre alt ist. Es ist eine relativ neue Anlage, die Teile sind also nicht kaputt. Und deswegen wird es wirtschaftlich darstellbar sein. Es wäre aber auch genauso gut, und das ist nun meine private Meinung, wirtschaftlich darstellbar gewesen, das in Deutschland weiter zu betreiben. Deutschland hat ja beschlossen, irgendwie 12 Gigawatt Gaskraftwerke zu bauen. Das wären 20, 500 Megawatt Gasblöcke, die zusammen so was weiß ich 1,5 Milliarden Euro kosten würden. Und zur gleichen Zeit verschenkt Deutschland ein funktionierendes Gaskraftwerk an die Ukraine, weil das Gas für den Betrieb dieses Gaskraftwerks zu teuer ist. Man könnte ja zum Beispiel an dieses Gaskraftwerk einen Dampfspeicher, einen Wärmespeicher anhängen und dann, wenn man also keinen Abnehmer für den Dampf hat, könnte man diesen Wärmespeicher aufheizen und wenn dann Strom gebraucht wird, dann kann das Kraftwerk mit Hilfe dieses Wärmespeichers Strom herstellen und dadurch Brennstoff sparen. Dadurch wird es wieder effektiver und kostengünstiger. Also das Ganze scheint mir nicht hundertprozentig durchdacht zu sein, aber was an der Energiewende ist schon durchdacht.
Das ist so, ja. Aber auf der einen Seite wird ja über neue Gaskraftwerke diskutiert, auf der anderen Seite wird ein bestehendes, wo Sie sagen, da könnte man durchaus noch Energiegewinnung draus ziehen, abgegeben. Wie passt das Ihrer Meinung nach überhaupt zusammen?
Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Wie gesagt, das ist absurd. Dieses Kraftwerk könnte ja auch zum Beispiel als Spitzenlastreserve benutzt werden. Also auch 80 MW Gaskraftwerk, die schnell regelbar sind, ist natürlich in einem infrastrukturschwachen Gebiet wie im Nordosten Deutschlands sehr willkommen. Aber wir wissen ja auch, wie begeistert die deutsche Regierung bei der Ukraine-Hilfe vorgeht. Da geht ja nichts drüber.
Wie erklären Sie sich, dass offenbar niemand dieses Kraftwerk betreiben oder kaufen wollte? Also dass es jetzt die Ukrainer nehmen wollen, dürfen, können, aber dass es hierzulande einfach niemand haben wollte?
Das liegt daran, dass Gas der teuerste Brennstoff ist, der auf dem Markt zu haben ist. Und derzeit ist der Gaspreis wegen der Krise wegen der Iran-Krise besonders hoch. Und natürlich rechnen sich Gaskraftwerke nicht. Auch die 12 Gigawatt Gaskraftwerke, die die Regierung jetzt bauen lassen will, rechnen sich natürlich nicht, weil Gas viel zu teuer ist. Deswegen warten die ja auch schon seit 3 Jahren geht es schon darum, wie das Ausschreibungsdesign, heißt das so schön, aussehen soll. Sprich, wie viele Subventionen wird es geben, damit das die Gaskraftwerke gebaut und betrieben werden, weil die sich niemals rechnen können. Und wenn dieses kleine Kraftwerk keine Subventionen kriegt vom Staat, dann stimmt das, was der Betreiber sagt, dann rechnet es sich nicht.
Gerade in Ostdeutschland und in Mitteldeutschland weckt natürlich auch der Abtransport und der Abbau von Industrieanlagen bei manchen auch gewisse historische Erinnerungen. Halten Sie solche Vergleiche für überzogen oder gibt es da vielleicht auch gefühlsmäßig zumindest Parallelen bei den Menschen vor Ort?
Na, die älteren Ossis oder die alten Ossis, wirklich alten Ossis, die derzeit schon gelebt haben, erinnern sich ja noch an die Zeit, wo die Russen nach dem Krieg in Ostdeutschland alle möglichen Werke und Produktionsanlagen demontiert haben, auf Züge geladen haben und in die große Sowjetunion abtransportiert haben, wo sie dann meistens irgendwo am Bahndamm vor sich hin verrotteten, weil die Russen nicht imstande waren, das wieder aufzubauen. Dafür haben die Russen aber auch gleich jedes zweite Gleis mitgenommen, von den Bahngleisen und die haben sogar die Betonfundamente der Masten ausgebuddelt und mitgenommen. Also das Ganze weckt schon bei den Ossis nach 70 Jahren ein ganz böses Geschmäckle auf, weil eben wieder eine funktionierende Industrieanlage demontiert wird und in Richtung Osten geht.
Mhm. Wie groß ist aus Ihrer Sicht denn die Gefahr, dass solche Entscheidungen auch das Vertrauen in die Energiepolitik weiter untergraben? Oder gibt es da schon gar nichts mehr zu untergraben? Oder genügen solche Beispiele und solche Ereignisse dann doch dazu, den Leuten doch mal die Augen zu öffnen? Oder geht das einfach so unter und sagt man, Mensch, ja, das ist alles nötig, Energiewende und so weiter? Oder wachen da jetzt schon ein paar Leute auf?
Na, es war ja vorgesehen, dass das Ganze ohne großen Lärm vonstatten gehen sollte. Man hat es ja nicht propagiert. Das ist ja jetzt erst in den letzten Tagen durch die Medien aufgedeckt worden, dass das passieren soll. Man hat ja gehofft, dass man das klammheimlich machen kann. Die wissen schon, dass das nicht in Ordnung ist und dass das Vertrauen und Zutrauen stört. Aber ja, die ganze Energiewende ist so gebaut.
Man hat ja auch irgendwie das Gefühl, dass es eben nicht nur die Kraftwerke sind, die abgebaut und verscherbelt werden, sondern dass es eigentlich symptomatisch für alles Mögliche steht, was in diesem Land bisher noch funktioniert hat.
Der Bundeskanzler sagt, die Energiewende, so wie wir sie gegenwärtig gestaltet haben, bringt uns um. Und dass er daraus keinerlei Konsequenz folgen lässt, sondern dass er danach sagt, aber wir verfolgen die Ziele der Energiewende voll weiter und es gibt keinerlei Konsequenz. Die arme Frau Reiche erreicht gar nichts bei ihrem Koalitionspartner. Es geht alles so weiter wie bisher. Ob das die Kernkraftwerke sind, die zerstört werden, ob das die Infrastruktur ist, die nicht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie zusammengeht. Schauen Sie mal, gestern gab es einen erheblichen Strommangel gestern Mittag und da wurden 15 Gigawatt Strom eingekauft von den Nachbarländern zum stolzen Preis von 250 Euro pro Megawattstunde ungefähr. Normalerweise wäre der Preis 60 Euro.
Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit solche Entscheidungen wieder stärker an wirtschaftlicher und technischer Vernunft orientiert sind? Weil ich frage mich natürlich schon, diese Entscheidung, ist das eine März-Regierungsentscheidung oder ist diese Entscheidung schon länger gefallen? In welche Ära spielt das rein und wer kommt auf sowas?
Ich glaube nicht, dass das eine Regierungsentscheidung war. Das haben irgendwie so die mittleren Entscheidungsebenen, die auch genauso freudig erregt für die Energiewende sind wie die Regierung, haben die wahrscheinlich die Entscheidung getroffen. Vielleicht hat auch die Regierung ein Wörtchen mitgeredet, weiß ich nicht. Aber die Entscheidung ist falsch und was geschehen müsste, ist, man muss mit dieser unsinnigen Energiewende aufhören. Das Land wird kaputt gemacht für nichts und wieder nichts, weil ja nicht ein Gramm CO2 durch die Energiewende gespart wird. Erstens hat man ja die Kernkraftwerke als eine CO2-freie Quelle abgeschaltet und dadurch ist der erheblich größere Anteil von Strom durch Kohle erzeugt worden. Wir haben zum Beispiel 8-mal so hohen spezifischen CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde wie unser Nachbarland Frankreich. Also die Energiewende muss rückabgewickelt werden. Die Kernkraftwerke müssen wieder in Betrieb gehen. Aber da sehe ich zurzeit überhaupt keine politische Vernunft irgendwo.
Sagt der Energieexperte und Publizist Manfred Haferburg. Danke für die Einschätzung. Alles Gute.
Ich danke Ihnen, Herr Donaski.
Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal an diesem Dienstagabend. 18.36 Uhr haben wir es. Sätze, die man früher sagen konnte, ohne dass man sich groß Gedanken um die geistige Gesundheit seiner Kinder machen musste, waren: Ich bin dann mal für eine halbe Stunde einkaufen, ich habe dir den Kinderkanal aufgedreht. Das darfst du gucken. Vicky und die starken Männer und Flipper gehen immer. Lang, lang ist's her. Heutzutage sollte man leider die Fernbedienung verstecken, denn der Kinderkanal von ARD und ZDF droht immer mehr zum ideologischen Spiegel des Zeitgeistes und auch der Erwachsenensender des ÖRR zu werden. Besonders betroffen sind die Kindernachrichten, Logo und Formate wie Moment. Bei Logo ist neulich ein Beitrag über die AfD gelaufen, der mittlerweile auch gelöscht wurde. Der hat sich so angehört.
Einige Mitglieder der AfD schimpfen auf viele Dinge, die für das Zusammenleben in Deutschland wichtig sind. Zum Beispiel über Zeitungen und Fernsehsender oder über das, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen. Einige Mitglieder der AfD behaupten immer wieder, dass Wissenschaftler und Fernsehsender sagen müssen, was die Regierung ihnen vorschreibt. Das stimmt nicht. Mit dem Lügen und Schimpfen zeigen einige Mitglieder wenig Achtung und Respekt für vieles in Deutschland. Sie verachten damit viele Regeln in Deutschland und wie Deutschland funktioniert. Dabei funktioniert hier trotz aller Probleme vieles ziemlich gut.
Über den Fall Kika und die ideologischen Hintergründe spreche ich jetzt mit einer absoluten ÖRR-Spezialistin, nämlich meiner Kollegin Katharina Schmieder, die auch den YouTube-Kanal Critical Cat betreibt. Schönen guten Abend, hallo.
Hallo Gernot, schönen guten Abend.
Fangen wir mal grundsätzlich an. Was ist eigentlich die ursprüngliche Aufgabe eines Kinderkanals bzw. des Kinderkanals?
Der Kinderkanal hat sich ja 1997 gegründet, also er wird dann bald auch ja 30 Jahre alt. Die Programme richten sich ja zum Teil an Kinder bereits ab 3 Jahren. Die haben da so ein bisschen eine Staffelung drin. Manche sind für Kinder ab 8 Jahren konzipiert, manche ab 10. Und es gibt dort verschiedene Programme, also so für die Kleinsten so ein bisschen Comedy, Comic-mäßig. Dann geht es eben schon ein bisschen auch in die politische Richtung, zum Beispiel das Format 9,5. Das ist, ja, da werden gesellschaftspolitische Themen für Schulkinder aufbereitet. Du hast gerade schon Logo angesprochen. Das ist ein Nachrichtenformat, was für die Kinder vom ZDF produziert wird. Und da tauchen eben immer wieder hochproblematische Inhalte auf.
Mhm. Für alle, die es nicht regelmäßig schauen, wir kommen jetzt gleich mal, weil du es auch Logo schon gesagt hast, zu den konkreten Fällen. Logo, ein Beitrag stellt islamische Feste positiv dar. Das ist schon längere Zeit her. Und im gleichen Atemzug arbeitet man sich am Christentum ab. Wie bewertest du diese Gewichtung und wie hast du das damals erlebt, als du auch davon gehört hast?
Genau, also es ist gar nicht so alt, das lief so um Ostern rum, also kurz davor. Das war da anlässlich des Zuckerfests, wurden dort in diesem Nachrichtensendung Logo einmal einen Beitrag gemacht zum Zuckerfest, also Ende des Ramadan. Und dann wurde übergeleitet zu einem Beitrag über das Christentum. Im Beitrag über das Zuckerfest wurde der Islam als was ganz Tolles dargestellt. Den Kindern wurde gesagt, ja, es gibt ja jetzt dann das Zuckerfest und da werden die Kinder mit Süßigkeiten beschenkt. Und in Pakistan ist das voll schön, da kaufen sich die Frauen ganz schöne Kleidung und machen sich hübsch und bemalen sich ihre Hände mit Henna. Und keine einzige Silbe zu dem hochproblematischen Frauenbild, welches ja im Islam gängig ist. Und natürlich ist im Islam auch ein problematisches Bild von Kindern da. Also ich sage nur Kinderheirat, Genitalverstümmelung, Kinder werden auch dort sehr autoritär behandelt. Ja, also ganz so zuckersüß ist das dann eben nicht. Dann wurde eben postwendend der Beitrag zum Christentum eingeläutet, weil ja dann auch Ostern ins Haus stand. Und das Christentum wurde wirklich Also es war absolut unterirdisch, Gernot. Dann wurde gesagt, ja, also früher, es gab ja das düstere Mittelalter und da hat die Kirche sich ja bereichert wegen dem ganzen Ablasshandel und die Leute haben ja damals das alles geglaubt, was die Kirche gesagt hat. Und als ich diese Passage gehört habe, dachte
Skandal.
Ich mir,
naja,
also das... Skandal, das haben ja Religionen so an sich, ja, dass man das glaubt, was da gepredigt wird. Das ist in der Moschee ja nicht anders, ja. Und dann wurde es halt richtig düster und dann wurde gesagt, ja, und jetzt treten ja ganz viele Leute aus der Kirche aus, weil da gab es ja Verbrechen an den Kindern. So, und dann war der Beitrag irgendwie vorbei und dann dachte ich mir, also das funktioniert so nicht, ja. Also man kann ja jede Religion mit einem Pro und Contra darstellen, aber den Islam, den kleinen Kindern als dieses Zuckersüße zu verkaufen und das Christentum ist die Religion der Kinderschänder. Also so einfach schwarz und weiß geht das eben nicht. Ein Kollege hatte darauf aufmerksam gemacht, auf Twitter, dann hagelte es auch reihenweise Programmbeschwerden. Intendant Himmler hat dann angekündigt, das alles mal ein bisschen kritisch zu überprüfen. Der Beitrag ist aber nach wie vor aufrufbar, auch ohne redaktionellen Hinweis.
Also es reißt ja irgendwie nicht ab, weil der nächste Punkt, zu dem ich jetzt gekommen wäre, das wäre auch ein Beitrag über Zwangsehe im Kinderprogramm. Sexualisierte Gewalt, Themen für Achtjährige, ja, muss man da immer dazu sagen. Mhm. Wer entscheidet das, dass eigentlich sowas im Kinderprogramm läuft? Also gibt es da irgendwelche Redaktionen drüber? Dürfen die da schalten und walten, wie die wollen? Wird über sowas noch entschieden? Gibt es da Vorgaben? Hast du da irgendwie einen Einblick? Also wie kommt man auf sowas?
Du adressierst hier gerade einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass offenbar die Kontrollgremien hier außer Rand und Band sind. Also, dass da irgendwie keine entsprechende Kontrolle mehr vorherrscht. Das, was du jetzt gerade anspielst, das lief ja vor ein paar Wochen auch wieder in den Kindernachrichten. Also, das war ein Beitrag, da wurde, also an Kinder ab 8 richtet sich das, ja. Da hat der Kinderkanal aufgeklärt über Zwangsehe. Das heißt dann auch so, dann kam erst ein kleiner Einspieler mit einem Mädchen aus Indien, die sich wohl erfolgreich gegen eine Zwangsverheiratung gewehrt hat. Dann wurde gesagt, so ja, also es gibt ja Zwangsheirat auch in Indien und das ist hier eine Protagonistin und die spielt jetzt aber Fußball und die hat hier eine Organisation gefunden und sie konnte sich jetzt wehren und ihre Schwester spielt jetzt auch Fußball. Ist alles in Butter. Und ich finde, so ein Thema wie Zwangsheirat, das geht ja mit einer serienmäßigen Vergewaltigung der Mädchen einher. Ja, das ist ein so düsteres Kapitel des menschlichen Seins, muss man wirklich mal so sagen. Das hat im Kinderkanal nichts zu suchen. So, und das greift auch viel zu kurz, dass man eine Protagonistin hat, die jetzt irgendwie Fußball spielt in Indien. Dann ging dieser Beitrag weiter und dann wurde es halt richtig saftig, dann wurde eine Weltkarte eingeblendet, Gernot. Dann wurde gesagt, also in diesen Bereichen der Welt, in diesen Regionen gibt es Zwangsheirat. Dann wurde gesagt, Südasien, Südamerika, Teile von Afrika und Europa. Zufälligerweise wurde der Nahe Osten nicht erwähnt. Also der ganze Nahe Osten mit den ganzen islamischen Ländern wurde explizit nicht erwähnt. Ja?
Aber das kann doch dann schon langsam kein Zufall mehr sein, oder?
Ja, also du kennst ja das Thema Zufälle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also und dann wurde das halt so begründet, also Zwangsehen finden statt wegen Armut oder Tradition. So, jetzt ist Europa ja kein Kontinent, der zwingend von Armut geprägt ist. Heißt, es bleibt über, in Europa sind Zwangsehen mutmaßlich ja aus traditionellen Gründen gängig. Ich kenne keine französischen Mädchen oder schwedischen Mädchen oder italienischen Mädchen, die jetzt minderjährig zwangsverheiratet werden. Das Problem haben wir nicht unter autochthonen Europäern. Es gibt das Problem mit verheirateten Minderjährigen in Deutschland. Das sind eingewanderte Kinder, die kamen mit der Migrationsbewegung. So, und da hat 2024 die Bundesregierung entsprechende Gesetze nochmal nachgeschärft. Ja, zum Beispiel, dass im Ausland geschlossene Ehen nicht anerkannt werden, dass diese Mädchen unter besonderen Schutz gestellt werden und so weiter, weil man sich sozusagen in diesen Jahren jetzt nach 2015 diesem Probleme einfach nochmal verschärft begegnen musste. Ja. Und ich finde das wirklich fahrlässig, dass der Kinderkanal Kindern auf Deutsch erklärt, das gucken ja auch Österreicher und Schweizer, da sitzen also 8-jährige Mädchen vor dem Fernseher und denen wird erzählt, in Europa, also auch hier im deutschsprachigen Raum ist das üblich, die denken ja dann, upsie, vielleicht bin ich auch in ein paar Jahren dran und werde gegen meinen Willen zwangsverheiratet. Weil das ganze andere Thema, dass das natürlich auch mit der Religion zusammenhängt, wird nicht explizit erwähnt. Ich finde das fahrlässig, ich finde das sogar regelrecht böswillig, Gernot.
Was macht es mit Kindern, wenn man solche Inhalte ohne Kontext, also der Kontext wurde hergestellt, aber völlig verzerrt und unvollständig, was macht es mit Kindern, die solche Inhalte sehen und die in diese Richtung geschubst werden? Auch so nach dem Motto, ja gut, dann passiert's und dann trifft's mich halt vielleicht auch irgendwann. Also meine Tochter, wenn sie so alt wäre, glaube ich, ist doch total verstörend, oder?
Ja, natürlich ist es das. Und dann ist auch immer noch die Frage, ob Kinder, wenn die sowas sehen, ob die sowas erstmal ausbrüten und sich irgendwie Sorgen machen und irgendwie dunkle Gedanken im Kopf haben und sich vielleicht gar nicht erst trauen, irgendwie sich ihren Eltern oder anderen Vertrauenspersonen irgendwie mit diesem Thema, denen das auf den Tisch zu packen, weil das kam ja aus dem Kinderkanal und der Kinderkanal erzählt ja sonst andere Sachen. Also die Kinder glauben ja dem Kinderkanal. Die Kinder sind ja nicht darin geschult, Medieninhalte kritisch zu überprüfen. Die glauben das ja erstmal, was denen da erzählt wird. Und dann musst du ja wissen, diese Aufmachung ist ja auch sehr kindgerecht. Ne? Also da gibt es also entsprechende animierte Figuren. Das ist ja alles in so einer Optik und auch in so einer Sprache, in einer ganz einfachen Sprache wird den Kindern das erklärt. Und die Kinder, das so, dass das die Kinder auch wirklich verstehen, jede Silbe. Ist ja was anderes, wenn du dem Kind, was weiß ich, einen Report Mainz vorsetzt, dann checken die Kinder ja auch nicht die Hälfte. Dann wissen die auch, ja okay, das ist keine Kindersendung, ja.
Und jetzt ist auch so ein bisschen die Frage, haben wir uns jetzt da rosinenmäßig 3-4 Skandale, die sich über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht hingezogen haben, herausgepickt? Oder ist es so, dass wenn wir jetzt den ganzen Tag Kinderkanal gucken würden, dass uns permanent solche Sachen auffallen würden? Also sind das Ausrutscher, die zwar sehr intensiv und sehr griffig und furchtbar sind, oder ist das systemisch, ist das absichtlich und sag mal was.
Das sind ja nicht die einzigen Beispiele. Also es gibt ja zum Beispiel noch die eine Serie Moment, die du auch schon erwähnt hast. Das ist eine Serie, die sich eigentlich um Rassismus dreht. Und natürlich ist es so, in Schulklassen, wo viele Nationen aufeinandertreffen, ja, da gibt es Mobbing und so weiter, dem muss man auch begegnen. Aber das, was in der Serie stattfindet, ist, dass eben Rassismus gegen Weiße praktiziert wird. Also eine weiße Oma wird in eine Jauchugrube geschmissen, in einem Computerspiel und so weiter. Und das ist für mich die falsche Herangehensweise. Man sollte den Kindern nicht beibringen, mit Rassismus auf Rassismus zu reagieren. Also nicht Auge um Auge, sondern man sollte den Kindern beibringen, dass ein friedliches Miteinander und eine Deeskalation der richtige Weg ist.
Sagt meine Kollegin Katharina Schmieder, Critical Cat. Und ich danke ganz herzlich fürs Gespräch und die Einblicke in den Kinderkanal. Danke dir.
Danke dir. Thank you.
Wenn ein Reporter Hausverbot bekommt, dann kann es sein, dass plötzlich mehr auf dem Spiel steht als nur ein vereinzelter Vorfall in Berlin. Da stellen sich Fragen wie, wer entscheidet eigentlich, was noch als Journalismus gilt und was nicht? Und wann wird aus Kritik an Inhalten eine Frage der Zugehörigkeit? In seinem Kommentar des Tages beschreibt Dr. Thomas Hartung eine Entwicklung, die weit über diesen konkreten Fall hinausweist. Da geht es nämlich um nichts anderes als Deutungshoheit, Öffentlichkeit und Grenzen des Sagbaren.
Newsreporter Jens Winter bekam jüngst Hausverbot im Berliner Publixhaus, dem Sitz von Korrektiv. Die anlasslos ausgesprochene Begründung hört sich so absurd an, wie sie ist. Sein Medium erfülle nicht die Kriterien eines gemeinwohlorientierten Journalismus. Was an der Oberfläche wie eine lokale Eskalation wirkt, ist in der Tiefe Ausdruck einer größeren Verschiebung. Hier wird nicht mehr über publizistische Inhalte gestritten, sondern über soziale Legitimität entschieden. Der Punkt ist nicht, ob man ein Medium schätzt oder ablehnt. Der Punkt ist, dass sich Akteure herausnehmen, zu definieren, was überhaupt noch als Journalismus gelten darf. Damit wird eine Schwelle überschritten. Denn Journalismus ist kein moralisch lizenzierter Raum. Er ist ein offenes Feld, geprägt von Konkurrenz, Widerspruch und auch Zumutung. Die Grenze verläuft nicht zwischen gut und schlecht, sondern zwischen überzeugend und nicht überzeugend, entschieden durch Öffentlichkeit, nicht durch Vorurteile. Der Begriff gemeinwohlorientierter Journalismus wirkt dabei wie ein harmloser Filter. Tatsächlich ist er ein Instrument der Ausgrenzung. Denn Gemeinwohl ist kein objektiver Maßstab. Es ist ein politischer Begriff, der immer von jemandem definiert wird. Wer ihn beansprucht, beansprucht Deutungshoheit. Und wer Deutungshoheit besitzt, kann festlegen, welche Stimmen dazugehören und welche nicht. An dieser Stelle lohnt ein Blick in die Geschichte, nicht um Gleichsetzungen vorzunehmen, sondern um Strukturen zu erkennen. Im 25-Punkte-Programm der NSDAP heißt es unter Punkt 23, man fordere den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge und wolle Zeitungen verbieten, die gegen das Gemeinwohl verstoßen. Der Begriff des Gemeinwohls lehnte dort als Legitimation für die Kontrolle von Presse, Kunst und öffentlicher Meinung. Entscheidend war nicht mehr, ob etwas wahr oder falsch war, sondern ob es als förderlich für die politisch definierte Gemeinschaft galt. Natürlich leben wir heute in einem anderen System. Aber die Denkfigur kehrt in veränderter Form zurück. Die Idee, dass Journalismus an eine moralische Bedingung geknüpft ist, dass es nicht reicht, zu recherchieren und zu publizieren, sondern dass man die richtige Funktion erfüllen muss. Wer die nicht erfüllt, verliert schrittweise seine Legitimität. Erst rhetorisch, dann institutionell. Das Hausverbot ist in diesem Sinne ein Symptom. Es zeigt, wie sich Ausschluss organisiert, nicht durch offene Verbote, sondern durch Definitionen. Man erklärt ein Medium für nicht gemeinwohlorientiert und schon wird seine Präsenz problematisch. Der Ausschluss erfolgt nicht mehr als Zensur, sondern als scheinbar sachliche, ja objektive Einordnung. Denn besonders problematisch ist der Rückgriff auf eine vermeintlich wissenschaftliche Perspektive, die Journalismus definieren könne. Hier wird eine Autorität bemüht, die der politischen Entscheidung den Anschein von Objektivität verleiht. Genau dieses Zusammenspiel von politischer Zielsetzung und wissenschaftlicher Legitimierung war historisch immer dann gefährlich, wenn es dazu diente, den Raum des Sagbaren einzuengen. Die Konsequenz dieser Entwicklung ist eine stille Veränderung der Öffentlichkeit. Der Bürger wird nicht mehr als jemand verstanden, der selbst beurteilen kann, welche Informationen er für relevant hält. Stattdessen wird er implizit als schutzbedürftig betrachtet, als jemand, den man vor falschen Medien bewahren muss. Das ist ein paternalistisches Verständnis von Demokratie. Es ersetzt Vertrauen durch Kontrolle. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, wer ein bestimmtes Medium berichtet. Die Frage lautet, wer darüber entscheidet, ob es überhaupt Teil der Öffentlichkeit sein darf. Eine freie Gesellschaft lebt davon, dass diese Entscheidung nicht vorab getroffen wird. Sie entsteht im Streit, im Vergleich, im offenen Wettbewerb. Wer beginnt, Journalismus an moralische Kriterien zu knüpfen, verschiebt diesen Wettbewerb. Nicht mehr das Argument zählt, sondern die Zugehörigkeit zu einem normativen Rahmen. Und genau darin liegt die Gefahr. Denn eine moralisch sortierte Öffentlichkeit mutiert zu einer kuratierten Öffentlichkeit. Das Wort Gemeinwohl verliert dabei seine Unschuld. Es wird vom verbindenden Begriff zum Ausschlussinstrument. Und wer glaubt, damit die Qualität des Diskurses zu schützen, erreicht am Ende genau das Gegenteil. Eine Verengung, die Kritik nicht widerlegt, sondern aus dem Raum drängt. Eine Demokratie muss es aushalten, dass Journalismus unbequem ist. Sie muss es aushalten, dass Perspektiven existieren, die man ablehnt. Was sie nicht aushält, ist die Vorstellung, dass jemand verbindlich festlegt, welche Stimmen dazugehören und welche nicht. Denn in dem Moment, in dem diese Entscheidung getroffen wird, ist der offene Raum irreparabel beschädigt.
Das war der Kommentar des Tages von Thomas Hartung. Das war 18:20 für diesen Dienstag. Ein kurzer Dank an die Mannschaft von heute. Redaktionelle Leitung hatte Anne-Kathrin Mücke. Technik und Produktion Andreas Horn, Nachrichten Eugen Zentner und Corinna Ziegerli. Ein kurzer Ausblick für Sie auf morgen auf Kontrafunk aktuell. Wir sprechen unter anderem über den Nord Stream-Anschlag bzw. die Jagd nach den Tätern und wir sprechen über das Hunter-Virus. Jetzt im Anschluss, beziehungsweise heute Abend, hören Sie noch die Folge Persönlich ab 20 Uhr oder die Sendung Persönlich mit Markus Fahlefeld im Gespräch mit der Schriftstellerin Julia Onken. Ich bin Gernot Danowski. Liebe Hörer, danke fürs Dabeisein. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.